Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Schön, dass du heute hier an diesem freien Tag hier vor Ort bist. Grüße auch alle, die online zugeschaltet sind oder den Gottesdienst im Nachgang verfolgen werden. Liebe Grüße auch an meine Eltern, die ja diese freien Tage nutzen, um ein bisschen unterwegs zu sein. Ja, das Thema der heutigen Predigt lautet Freude trotz Abschied. Das Geheimnis der Himmelfahrt. Und das ist das, worum wir uns heute drehen wollen, womit wir uns beschäftigen wollen. Und wir wollen uns Gedanken machen, warum auch wir uns wirklich über dieses Ereignis freuen dürfen. Wir Christen glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und wir glauben daran, dass was darin steht, dass es die Wahrheit ist für uns. Aber wenn wir ehrlich zu uns selber sind, dann fällt es manchmal uns schwer, genau das zu glauben. Denn das, was wir so erleben, was wir so sehen, fühlt sich manchmal ja realer an als das, was das Wort Gottes sagt. Was meine ich damit? Vielleicht ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel finanzielle Sorgen hast, dann ist das so deine Realität, dann ist das deine Wahrnehmung. Und du merkst, okay, das Konto ist leer, der finanzielle Druck steigt, aber Gottes Wahrheit sagt, dein himmlischer Vater sorgt für dich und weil er für dich sorgt, brauchst du dir keine Sorgen machen. Das eine ist unsere Wahrnehmung von Realität und das andere ist die Wahrheit Gottes. Oder manchen fällt es schwer zu glauben, wenn Jesus sagt, deine Schuld ist vergeben, weil sie immer noch mit Anklage, mit Schuld, mit Verurteilung zu kämpfen haben. Sie fühlen irgendwie diese Vergebung nicht und deswegen denken sie, Gott hätte ihnen nicht vergeben. Oder manchen fällt es schwer zu glauben, vielleicht auch manchen von uns, dass Gott regiert, dass er der Herrscher auf dem Thron ist, weil wenn sie so auf ihr eigenes Leben schauen oder wenn sie in die Nachrichten schauen, dann stellen sie fest, dass vieles nicht so läuft, wie sie sich das eigentlich vorstellen. Ich glaube, Gottes Wort hat heute einige Antworten für uns. Und wenn wir, ja, dazu wollen wir auch passend zum heutigen Ereignis die Bibelstelle lesen, wo die Jünger Jesus das letzte Mal auf der Erde gesehen haben. Und Stefan hatte schon die Stelle aus der Apostelgeschichte gelesen und ich lese die Stelle von der Himmelfahrt aus dem Lukasevangelium, Kapitel 24, die Verse 50 bis 52. Und da heißt es, Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen, und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Moment mal, die Jünger, sie sehen Jesus zum letzten Mal. Jesus, er verabschiedet sich von ihnen, er segnet sie, heißt es in dem Text. Und was geschieht dann? Was schreibt Lukas hier? Sie sind voller Trauer. Nein, hier im Text steht, sie sind von großer Freude erfüllt. Von großer Freude erfüllt, dass Jesus weg ist, dass er nicht mehr da ist. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Besuch zu Hause hast und dich von ihnen verabschiedest. Also gut, vielleicht wenn es Besuch ist, der vielleicht schon 10 Stunden da ist, dann freut man sich vielleicht auch mal, dass der Besuch dann die Ausgangstür gefunden hat. Aber kannst du dir vorstellen, du bist mit Jesus 3 Jahre unterwegs, ja, du hörst seine genialen Predigten, du erlebst die Wunder, die er tut und so weiter. Ja, du bist Tag und Nacht mit ihm zusammen. Dann stirbt Jesus am Kreuz auf Golgatha. Er steht von den Toten wieder auf, ist nochmal 40 Tage mit dir unterwegs und dann ist er auf einmal weg. Ich weiß nicht, wie es uns gehen würde, aber wärst du nicht gemeinsam mit mir am Boden zerstört? Hey, Jesus ist nicht mehr da, Jesus ist weg, was sollen wir denn jetzt machen? Und Lukas schreibt hier in dem Text, von großer Freude erfüllt gehen sie zurück nach Jerusalem. Also da stellt sich mir die Frage, warum freuen sich die Jünger? Und wisst ihr, ich glaube, die Jünger freuen sich, weil sie verstanden haben, was die Himmelfahrt mit ihnen zu tun hat. Und so ist es heute mein Gebet, dass auch wir heute etwas mehr von den Wahrheiten Gottes in unser Herz aufnehmen können, wodurch auch wir uns freuen werden, dass Jesus jetzt im Himmel ist. Vielleicht noch vorab eine kurze Randbemerkung. Also die Ewigkeit davor war Jesus im Himmel gewesen, dann war Jesus 33 Jahre hier auf der Erde und die Ewigkeit danach ist Jesus ebenfalls im Himmel, also auch jetzt in diesem Moment und Jesus, er herrscht. Und die Frage für uns heute ist, die Himmelfahrt, die fast 2000 Jahre zurückliegt, wie prägt und verändert sie mich im Hier und Jetzt? Und was bedeutet die Himmelfahrt überhaupt? Also mit dem Begriff der Himmelfahrt verbinden wir erstmal das Ereignis, dass Jesus in seinem Auferstehungsleib sichtbar in den Himmel fährt oder emporgehoben wird, wie es der Text sagt. Und bei diesem Ereignis waren die Jünger dabei gewesen. Aber welche Wahrheit ist damit verbunden, die uns auch heute verändert? Und zum einen ist es die Wahrheit, und das ist mein erster Punkt heute, dass Jesus unser großer und besserer Hohepriester ist. Was meine ich damit? Was ist überhaupt ein Hohepriester? Nun, in dem Wort Hohepriester steckt schon das Wort Priester drin. Und die Priester haben das jüdische Volk vor Gott vertreten. Sie waren auch gleichzeitig Vermittler zwischen Gott und dem Volk. Und ihre Hauptaufgabe bestand darin, ja, anfangs noch in der Stiftshütte, dann später im Tempel, Tieropfer zu bringen, damit Gott dem Volk gnädig ist. Und der hohe Priester jetzt, das war sozusagen der größte Würdenträger und geistliche Repräsentant des jüdischen Volkes. Und dieser hohe Priester, der durfte nur einmal im Jahr in dieses sogenannte Allerheiligste des Tempels gehen, um mit dem Blut eines Tieres Sühne zu schaffen für ein ganzes Jahr für das Volk. Nur einmal im Jahr durfte er dort rein, damit Gott dem Volk gnädig ist. Und das war am sogenannten großen Versöhnungstag, dem heiligsten Fest im jüdischen Kalender. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und fragst dich, ja, das ist ja schön und interessant, aber was hat das mit der Himmelfahrt zu tun? Nun, wenn Jesus Christus unser großer Hohepriester ist, dann hat das heute sehr viel mit meiner Predigt zu tun. Denn Jesus, und so beschreibt es auch der Hebräerbriefschreiber sehr deutlich, Jesus ist unser großer Hohepriester und er ist im Himmel. Und da heißt es nämlich in Hebräer 10, ab Vers 10 bis 12, und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt. Und ich habe uns heute ein Bild mitgebracht, das darf gerne eingeblendet werden, von einem Hohepriester oder wie ein Hohepriester aussehen könnte. Und wenn ihr euch das Bild mal anschaut, wenn ihr das so betrachtet, was fällt einem da so auf? Und ich denke, auch gerade wenn wir das Alte Testament lesen, dann stellen wir fest, okay, der Hohepriester, der hatte eine recht bunte Kleidung und dann hatte er so besondere Steine auf der Brust gehabt und so hat vieles eine gewisse Bedeutung, auch von der Kleidung. Aber mir geht es um einen anderen Aspekt, und zwar, welche Haltung hatte der Hohepriester? Wenn wir uns das anschauen, der Hohepriester, er steht. Er steht. Und genau das ist das auch, was unser Text aussagt. Die Priester, sie stehen Tag für Tag für Tag im Tempel und sie konnten sich auch gar nicht hinsetzen, weil es gar keine Stühle gab. Gott hat es den Priestern ja quasi indirekt verboten, sich zu setzen. In der Stiftshütte und auch im Tempel später, was ungefähr 1500 Jahre bestand, durften sie sich nicht hinsetzen. Es durfte kein Stuhl zur Verfügung stehen. Warum das Ganze? Vielleicht, wenn wir uns das versuchen, einmal vorzustellen, in der damaligen Zeit gehen wir aufgrund unserer Sünde mit einem Tier zum Tempel und dann kommen wir zu diesem Priester. Und ja, wenn wir uns dann vorstellen, okay, der Priester, der sitzt jetzt dort irgendwie in so einem Sessel, was denken wir da? Ja, wahrscheinlich genau das, ja, hat er denn nichts zu tun? Ja, was macht er denn den ganzen Tag? Und ich glaube, genau das ist der Punkt, den Gott dem jüdischen Volk ein für alle Mal, für alle Zeit, für ihren Kopf, für ihren Verstand und für ihr Herz einprägen wollte, dass der Dienst des Priesters ein andauernder Dienst ist, dass der Dienst des Priesters ein unvollendeter Dienst ist und auch, dass der Dienst des Priesters ein unvollkommener Dienst ist. Denn wir haben es gerade im Text gelesen, ja, die Opfer, die sie immer wieder dargebracht haben, die waren nicht wirklich imstande, die Sünden wegzunehmen. Deswegen musste der Priester Tag für Tag stehen und stehen und stehen und durfte sich nicht hinsetzen, weil es eben ein Dienst war, der nie abgeschlossen war und bereits damals schon auf etwas, also symbolisch gesehen, auf etwas Größeres hingedeutet hat, was da noch kommen sollte. Jesus Christus, er ist nicht nur unser großer und besserer Hohepriester, sondern er ist auch gleichzeitig das Opferlamm, das die Schuld der Welt wegträgt. Und dann geschieht auf einmal das Unvorstellbare, das Unmögliche, was sich kein Jude in der damaligen Zeit vorstellen konnte. Zum ersten Mal in der jüdischen Geschichte lesen wir davon, dass sich ein Priester hinsetzt, nachdem er ein Sündopfer dargebracht hat. Und so haben wir es gelesen, Jesus, er setzt sich zu Rechten des Vaters im Himmel, um uns heute im Hier und Jetzt und in alle Ewigkeit etwas mitzuteilen, und zwar, deine Schuld ist bezahlt, deine Sünde ist bezahlt, ich habe deinen Schuldbrief getilgt. Das Sitzen zu Rechten des Vaters ist das große und ewige Denkmal dafür, für das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, für das, was er dort ausgerufen hat. Er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Im Text hieß es, ein Opfer, ein einziges Opfer, für alle Zeit geltend. Es ist vollbracht. Und der Hebräerbrief drückt diese Wahrheit in den nächsten Versen noch weiter aus und ich lese weiter ab Vers 14. Da heißt es, denn mit diesem einen Opfer, ja, mit einem Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer, ja, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das bestätigt auch der Heilige Geist. In der Schrift heißt es nämlich zunächst, der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Und wisst ihr, ich liebe wirklich diese Wahrheit, ja, der neue Bund, der Bund, den Gott in Jesus Christus geschlossen hat, ist nicht davon abhängig, was du oder was ich mache, was wir machen, weil Gott wusste, dass wir versagen werden. Der neue Bund ist deswegen funktionsfähig, weil er auf einer Tatsache besteht. Das ist der Kern und die Kraft des neuen Bundes. Das Wort Gottes spricht hier, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Und das ist der Schlüssel für das Verständnis, warum dieser neue Bund funktioniert. Dieser neue Bund funktioniert, weil Gott sagt, ich vergebe deine Schuld. Und nie mehr bedeutet, ja, dass Gott sich nicht irgendwann wieder an unsere Sünden erinnert und sie uns vorhält. Deswegen sagt er, ich werde nie mehr an deine Sünden denken. Das heißt nicht, dass Gott irgendwie vergesslich ist. Also irgendwann gab es eine Zeit, als Gott sich an all unsere Schuld erinnert und sie uns anrechnete. Also wenn ich zum Beispiel zu spät zu einem Termin komme, dann sage ich vielleicht sowas wie, ich komme nicht mehr zu spät oder nie mehr zu spät, weil ich eben zu spät gekommen bin. Und Gott sagt nie mehr, weil er sich an einem Tag an all unsere Schuld erinnert Und wann war dieser Tag? Dieser Tag war, als Jesus Christus, als das Lamm Gottes, für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Gott erinnerte sich an all unsere Schuld, an all unsere Vergehen, an all das, was wir Falsches gesagt, getan, gemacht haben, an all das erinnerte sich Gott. Und Jesus ertrug nicht nur unsere Sünde, sondern die Bibel sagt, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Jesus, er nahm die Strafe auf sich, die wir eigentlich verdient hätten. Und warum das Ganze? Damit unser himmlischer Vater sagen kann, weil du an Jesus Christus glaubst, weil du ein Kind Gottes bist, werde ich nicht mehr an deine Schuld denken, weil mein Sohn sie getragen hat. Deine Schuld ist vergeben. Und das Neue Testament ist so voll von dieser Wahrheit, die wirklich unser Leben verändern kann. Gott hat unsere Schuld vergeben. Und dabei geht es gar nicht so sehr um die Größe deiner Schuld und deiner Sünde oder die Quantität, ja, wie viele Sünden du getan hast, sondern es geht vielmehr um den Wert, um die Qualität, um die Einzigartigkeit von Jesus Christus. Es geht um seinen genialen Wert. Er, der Einzige, der wirklich sündlos war, konnte dieses Werk vollbringen. Und deswegen, so sicher Jesus zu Rechten des Vaters sitzt, so sicher ist deine Schuld vergeben. Das bedeutet dementsprechend, dass wir immer Zugang zu unserem himmlischen Vater haben. Und nein, wir brauchen heutzutage keinen Priester mehr oder irgendeine andere Person, die sagt, nein, nur durch mich bekommst du Zugang. Nein, der Weg ist frei. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du diesen direkten Zugang. Der Weg ist frei, weil Jesus ihn frei gemacht hat. Du kannst selbst zu deinem himmlischen Vater laufen. Der Weg ist frei. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist, dass dieser Weg frei ist. Vielleicht kennst du die Momente und Wochen in deinem Leben, wo es wirklich gut läuft. Ja, du erlebst Gott in deinem Alltag, hast vielleicht eine Gebetserhörung und dann kommst du hier in den Gottesdienst nach Veltheim und wir singen all die schönen Lieder, wir beten Gott an und dein Herz ist wirklich so erfüllt von Freude und du willst Gott laut preisen. Kennst du diese Momente? Ich hoffe ja und es ist schön und wir dürfen uns darüber freuen. Aber vielleicht kennst du auch die Wochen in deinem Leben, die ja vielleicht etwas herausfordernder sind. Vielleicht bist du in irgendwelche Muster gefallen, wo du dachtest, du wärst eigentlich frei davon. Vielleicht hast du so eine Absage nach der anderen erlebt. Und dann bist du vielleicht auch heute wieder auf dem Weg zum Gottesdienst und hattest vielleicht noch einen Streit mit deinem Kind oder mit deinem Ehepartner. Und sitzt jetzt hier im Gottesdienst und denkst, ja, die Lieder klingen zwar schön, aber irgendwie fühlt sich das alles so falsch an. Irgendwie fühlt sich Gott so weit weg an. Und vielleicht ist dein Gesang heute nicht so laut wie vielleicht am vergangenen Sonntag oder die Woche davor, weil eben deine Woche nicht so war, wie sie vielleicht hätte sein sollen. Und ich glaube, da sitzen wir alle so ein bisschen im selben Boot. Das Problem ist hierbei, dass wir unseren freien Zugang, den wir zu Gott haben, von unserer Leistung abhängig machen und nicht davon, was Jesus Christus als unser Hohepriester geleistet hat. Wir denken, wenn meine Woche gut war, ja, dann preise ich Gott. Und wenn meine Woche nicht so gut war, ja, dann kann ich das irgendwie nicht, weil wir eben alles davon abhängig machen, wie meine Woche war und nicht davon, was Jesus Christus als unser Hohepriester vollbracht hat. Jesus Christus, er hat sich zu Rechten des Vaters gesetzt, damit unsere Schuld vergeben ist und bleibt. Jesus Christus, er hat sich gesetzt zu Rechten des Vaters, damit der Weg frei ist. Er hat sich zu Rechten des Vaters gesetzt, damit da keine Verdammnis mehr ist für diejenigen, die in Christus sind, für die, die an Jesus Christus glauben. Jesus, er hat sich zu Rechten des Vaters gesetzt, damit uns nichts und niemand von der Liebe Gottes trennen kann. Jesus, er hat sich zu Rechten des Vaters gesetzt, damit wir sicher sind. Und es gibt noch eine weitere Tatsache, es gibt sicherlich noch viel mehr, aber wir müssen uns ja irgendwo auf einige Sachen beschränken. Eine weitere Tatsache, die uns die Himmelfahrt Jesu verdeutlicht: die Auferstehung Jesu und seine Himmelfahrt sind der Beweis dafür, dass er sich zu Rechten Gottes setzen wird und als König eingesetzt wird. Deswegen sagt Jesus: mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ja, von wem ist sie ihm denn gegeben? Von seinem himmlischen Vater. Und deswegen ist Jesus im Himmel auch nicht irgendwo auf einem Nebenschauplatz. Nein, Jesus, er ist im Zentrum der Herrschaft. Ja, es heißt, er sitzt zu Rechten des Vaters, was auch ein Symbol dafür ist, für seine Autorität und Macht. Jesus, er ist der König der Könige. Und ich glaube, wir Christen, wir bleiben manchmal so ein bisschen bei der Kreuzigung an Karfreitag oder seiner Auferstehung an Ostern stehen. Aber es geht weiter, das Lied geht weiter, es ist nicht zu Ende. Wenn man so will, es ist erst der Anfang. Ja, es geht weiter mit der Himmelfahrt, und wie wichtig die Himmelfahrt von Jesus Christus ist, drückt auch Paulus aus in Epheser 1. Und ich lese ab Vers 17, da heißt es: ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Wahrheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckt, um ihn in den himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt, und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wow, Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, was er hier schreibt, ist wirklich unglaublich. Jesus ist der König der Könige. Er regiert. Und die Frage ist: was macht das mit uns? Löst das in uns Begeisterung aus? Löst das in uns Freude aus? Oder denken wir manchmal: Jesus, irgendwie fühlst du dich so weit weg an. Vielleicht denken wir manchmal: Jesus, du regierst, aber warum reagierst du nicht in meinem Leben? Jesus, du regierst, aber wo ist dein Handeln? Wo bist du jetzt? Und ich glaube, deswegen betet Paulus dieses Gebet, dass der Geist der Weisheit und der Offenbarung uns die Augen des Herzens erleuchtet, damit wir diese Wahrheit erkennen können. Weil mit unserem sichtbaren Blick, mit unseren Augen, erkennen wir das, was um uns herum ist. Erkennen wir die Realität, wie ich es am Anfang versucht hatte zu beschreiben, und verpassen manchmal die Wahrheit Gottes zu erkennen, dass Jesus wirklich regiert. Ja, ihr Lieben, auch im Jahr 2026 regiert Jesus. Und der erste Märtyrer, der aufgrund seines Glaubens an Jesus ermordet wurde, der wusste das. Der wusste, dass Jesus regiert. Und da heißt es in der Apostelgeschichte 7, Vers 55 bis 56, da geht es um den Stephanus. Stephanus aber, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes. Und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Was geschah dann? Die Leute, die Stephanus zugehört hatten, die religiöse Elite. Sie fingen an zu schreien, sie nahmen Steine und sie steinigten den Stephanus aufgrund von angeblicher Gotteslästerung. Und während sie ihn steinigten, betete Stephanus für sie. Unglaublich, oder? Aber was ist hier mit Jesus? Wo ist Jesus hier in dieser Situation? Sitzt er zu Rechten des Vaters? Nein, in dem Text ist es zweimal erwähnt, Jesus steht zu Rechten Gottes. Und Stephanus sieht das, Stephanus erkennt, dass Jesus steht, weil ich denke, die Aufmerksamkeit von Jesus und wahrscheinlich die Aufmerksamkeit des gesamten Himmels in dieser Situation auf Stephanus gerichtet ist. Ihr Lieben, Jesus regiert. Und weißt du, was für ihn das Allerwichtigste ist hier auf dieser Erde und im ganzen Universum? Was für den Herrscher, für den König der Könige das Allerwichtigste ist? Das ist seine Kirche und sein Leib. Das bist du und das bin ich. Jesus herrscht auch für uns. Und diese Wahrheit ist viel herrlicher, als wir sie hätten uns jemals ausdenken können. Denn wenn Jesus herrscht und wenn du an ihn glaubst, dann wird er mit seiner ganzen göttlichen Autorität dafür sorgen, dass alles, was du in deinem Leben erlebst, und ja, dazu gehören auch manchmal die schweren Dinge, dass alles dir zum Besten dient. Und das kann er und das kann nur er, weil er derjenige ist, der regiert. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, Manuel, aber bei Stephanus, da hat er ja nicht eingegriffen. Ich meine, wenn er schon aufsteht, warum greift er da nicht ein? Warum ist er gefühlt so weit weg? Und ohne natürlich den ganzen Plan Gottes zu kennen, möchte ich versuchen zu zeigen, wie Jesus im Endeffekt doch diese Situation auch genutzt hat, um etwas Gutes daraus hervorzubringen. Und ich möchte noch weiterlesen ab Vers 58b. Da heißt es, die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Bewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Und Kapitel 8, Vers 1 heißt es dann noch, Saulus aber war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Ich glaube, dieser Saulus, er taucht hier nicht zufällig auf. Dieser Saulus war dabei, als Stephanus getötet worden ist. Und ja, er war voll und ganz einverstanden und hat auch danach Christen verfolgt. Aber ich denke, der Saulus, er hat auch gehört, wie Stephanus für die gebetet hat, die ihn da steinigen. Wie er gesagt hat, dass Gott ihnen diese Sünde nicht anrechnen soll. Es kann gut sein, dass Gott hier bereits einen kleinen Samen im Herzen von Saulus gesät hat. Und dieser Saulus, er hatte später eine Begegnung mit Jesus Christus, die dann völlig sein Leben verändert hat. Und wir sagen so schön, aus Saulus wurde Paulus. Und dieser Paulus, er hat den Großteil des Neuen Testaments geschrieben. Dieser Paulus, er war der Erste, der nach Europa ging, um diese gute Nachricht, um die frohe Botschaft, um das Evangelium, um die Nachricht der Liebe Gottes nach Europa zu bringen. Und wenn man das so ein bisschen weiter denkt, dann sind auch wir unter anderem deswegen hier, weil Paulus nach Europa gegangen ist. Was auch noch ein weiterer Aspekt ist, weil wenn wir die Apostelgeschichte lesen, ist, dass danach auch ja, eine Art Flucht entstanden ist der Christen, weil sie auch Angst hatten, verfolgt zu werden. Und auch das war wieder so eine Situation, die Gott gebraucht hat, um das Evangelium zu verbreiten, weil sie in andere Regionen geflüchtet sind. Und so kam es auch zu einer starken Ausbreitung. Was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Auch wenn wir Gottes Wege nicht immer verstehen und denken, Gott, wo bist du, warum greifst du nicht ein, darf doch unser Herz zur Ruhe kommen in der Gewissheit, dass Jesus regiert. Dass Jesus Christus zum Ziel kommt. Und Jesus, er kommt zum Ziel mit deinem Leben. Er kommt zum Ziel mit meinem Leben. Er kommt zum Ziel mit dieser Welt, weil er der König der Könige ist. Und ich möchte zum Ende nochmal auf die Stelle der Himmelfahrt eingehen aus Lukas 24. Und ich lese nochmal ab Vers 51, da heißt es: Und während er, also Jesus, sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Und wenn du das gesamte Lukas-Evangelium durchliest, dann siehst du hier zum ersten Mal, dass die Jünger Jesus bei seinem Abschied anbeten. Und wir fragen uns vielleicht, ja, warum beten sie ihn denn jetzt erst an? Hätten sie ihn nicht schon vorher anbeten können? Und ich denke, es ist eigentlich ganz einfach. Ich denke, die Wahrheiten wurden auf einmal so deutlich und so klar vor ihren Augen. Auf einmal verstehen sie, dass Jesus Christus das Zentrum ist. Auf einmal verstanden sie, dass er die Mitte der Heiligen Schrift ist, dass er die Erfüllung all der Prophezeiungen des Alten Testaments ist. Auf einmal verstanden sie, ihm ist wirklich gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Auf einmal verstanden sie, dass das Kreuz und die Auferstehung, das macht den Unterschied. Und jetzt fährt er auf und setzt sich zu Rechten des Vaters als unser Hohepriester und als unser König. Um als unser König zu regieren. Deswegen beten sie ihn an, weil sie das eben nicht nur mit ihrem Kopf verstanden haben, sondern auch mit ihrem Herzen. Vielleicht darf ich die Anbetung mit kurzen, einfachen Worten erklären. Je tiefgehender dein Verständnis über Gottes Wahrheiten und über Gott ist, desto größer ist deine Anbetung. Und je kleiner dein Verständnis über Gott und seine Wahrheiten ist, desto kleiner ist deine Anbetung. Und mit Verständnis meine ich jetzt nicht nur Kopfwissen. Du kannst viel wissen, aber wenn dein Herz nicht davon erfüllt ist, wirst du Gott nicht anbeten. Es geht darum, dass unser Herz ergriffen ist von den Wahrheiten Gottes. Wenn wir auf einmal verstehen, okay, wenn Jesus Christus sich zu Rechten Gottes des Vaters gesetzt hat als unser Hohepriester, dann bedeutet das ja, dass meine Schuld vergeben ist. Wenn wir auf einmal erkennen, okay, dieser Jesus, er regiert, dann verändert das meine Perspektive auf mein Leben, auf dein Leben. Und wenn wir diese Wahrheiten erkennen, dann können wir nicht anders, als ihn anzubeten. Und die Jünger, sie beten Jesus an, weil sie verstanden haben, wer dieser Jesus für sie ist. Und weil sie verstanden haben, was diese Himmelfahrt mit ihnen zu tun hat. Die Geschichte Jesu auf Erden begann, als er vom Himmel herunterkam. Und sie endet damit, dass Jesus bei dieser Himmelfahrt die Erde verlässt. Die Geschichte Jesu begann mit Erniedrigung und sie endet mit Erhöhung. Gott macht sich klein, er wird Mensch, aber am Ende wird er erhöht. Die Geschichte Jesu begann mit Erwartung und sie endet mit Vollendung. Die Geschichte Jesu begann mit Inkarnation. Gott wird Mensch und sie endet mit Intronisation. Jesus wird zum König eingesetzt. Die Geschichte Jesu begann mit dem Lobpreis und der Anbetung von Maria, Zacharias, von Simeon, von Hanna im Tempel. In der Erwartung des kommenden Retters beten sie Gott an. Die Geschichte Jesu begann mit der Anbetung der Engel, die nicht aufhören konnten, Gott zu preisen, weil der Retter geboren ist. Und die Geschichte Jesu endet mit der Anbetung der Jünger. Und darf ich dir was verraten? Die Geschichte Jesu wird nicht beendet mit der Himmelfahrt, sondern so haben wir es auch heute gehört. Eines Tages, so wie Jesus diese Erde verlassen hat, wird Jesus für alle Menschen sichtbar wiederkommen, weil er der König der Könige ist. Und lieber Zuhörer, wenn du das mit deinem Herzen ergriffen hast, dass er der König der Könige ist, dass er regiert, dass er der hohe Priester ist, der sich für dich gesetzt hat, dann können wir nicht anders, als diesen Gott, als diesen Jesus anzubeten. Und deswegen feiern wir die Himmelfahrt, weil wir unseren König verehren. Bei niemandem anderem ist Rettung zu finden unter dem gesamten Himmel. Und so ist uns Menschen ein Name gegeben, durch den wir gerettet werden. Und dieser Name ist Jesus. Amen.